Darf ich euch herzlich begrüßen? Wir haben das letzte Mal noch kurz angedeutet, dass es da im deutschen Sprachraum eine besondere Entwicklung oder besondere Entwicklungsmöglichkeiten für philosophische Sprachraum gegeben hat. Und dass in diesem Sprachraum dann auch eine, naja, weltgeschichtlich recht auffällige Interpretation dieser philosophischen Debatte vorgenommen worden ist, die dann in einem ganz anderen Kontext, nämlich in Russland, im Weiteren in der Sowjetunion, für doch einige Auffälligkeiten im Wissenschaftsbetrieb oder im Betrieb der Wissensarbeit gesorgt hat, die jetzt vielleicht für unsere Zusammenhänge gar nicht mehr so sonderlich relevant sind, die vielleicht auch jetzt im Hinblick auf den wissenschaftlichen Mehrwert der dort gelaufenen Debatte keine große Rolle gespielt haben, die aber doch sehr exemplarisch zeigen, welche Relevanz der Kontext, welche Relevanz dasjenige für Wissen haben kann, was ich als Bereich relativer Eigenständigkeit zu beschreiben versucht habe. Bitte, vielleicht zur Verdeutlichung oder zur Klarstellung. Ich will damit keineswegs sagen, dass Argumente, philosophische Argumente, wissenschaftliche Argumente, sozusagen grundsätzlich per se keinen Wert haben. Per se nicht bis zu einem gewissen Grad für sich stehen können. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, wie wichtig diese Kontextualisierung des Wissens ist und wie sehr sie dasjenige, was dann jeweils als Wissen stehen bleibt, wie sehr sie dasjenige beeinflusst und vielleicht dann auch verändert. Das heißt, inwiefern Wissen oder das, was wir dafür halten und natürlich auch Wahrheit, davon abhängt, in welchem Rahmen es jeweils zu stehen kommt. Und dafür liefert diese Geschichte meiner Meinung nach ein sehr anschauliches Beispiel, auf das ich heute ein bisschen ausführlicher eingehen möchte. Schon vorweg, also schon am Ausgangspunkt dieser Geschichte dürfte klar sein, und das habe ich, glaube ich, das letzte Mal zum Abschluss der Vorlesung betont, dürfte klar sein, dass schon die sehr folgenreiche Interpretation der philosophischen Einsichten des deutschen Idealismus durch Karl Marx in einem, wenn auch nur ein klein wenig, aber doch anders zu stehen kommenden Kontext vorgenommen worden. Nur andeutungsweise, Sie wissen es selbstverständlich, Marx war nicht in dem Sinne ein Universitätsphilosoph, wie das Kant und Hegel gewesen sind. Das heißt, er hat keine Anstellung an irgendeiner Universität gehabt, er war eher journalistisch tätig, hat sich zeitlebens, das, was man heute als prekäre Beschäftigungsverhältnis bezeichnen würde, also mit so einer Situation herumschlagen müssen, war dann in späteren Jahren doch immer wieder darauf angewiesen, dass ihn sein Freund Friedrich Engels entsprechend unterstützt und hat damit bei weitem nicht jene Handlungsentlastetheit, unter Anführungszeichen idealtypische Handlungsentlastetheit vorgefunden, wie das eben Wissenschaftler in der Regel in ihrem Wissenschaftsbetrieb vorfinden. Der Wissenschaftsbetrieb, die Universität als zentrales Beispiel dieses Wissenschaftsbetriebs, stellt geradezu darauf ab, das habe ich ja das letzte Mal nicht betont, stellt geradezu darauf ab, externe Faktoren des Wissens auszublenden. Da soll es eben ganz bewusst nicht darum gehen, dass politische, persönliche Interessen, wirtschaftliche Überlegungen, Kalkulationen, subjektive Empfindungen und vieles mehr einfließen. Das soll objektives wissenschaftliches Wissen prozessiert werden. Es ist ganz klar, dass die Wissenschaftler selbst, die Menschen, die daran beteiligt sind, natürlich gar nicht anders können, als ihr subjektives Wissen einfließen zu lassen. Der Wissenschaftsbetrieb selbst ist aber ebenso organisiert, dass diese Subjektivitäten oder Interessen, Empfindungen, Gemütslagen und vieles mehr eben darin nicht Platz finden. Ich habe es bereits angedeutet, wir werden aber im Weiteren noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Wie macht so etwas der Wissenschaftsbetrieb? Naja, da gibt es verschiedenste Kriterien. Nicht? Eines dürfte ganz klar sein, Pluralität. Ein ganz wichtiger Punkt. Nicht? Also die Aneinanderstellung von verschiedensten Argumenten. Und die Hinterfragung von Paradigmen, die sich temporär als solche herausbilden und dann aber dann doch dafür sorgen, dass gewisse Perspektiven eher gesehen werden oder eher eingenommen werden können als andere. Aber, und das habe ich ja auch bereits betont, in den Wissenschaften ist eben, also in den modernen Wissenschaften, ist eben zum Beispiel Originalität, Neuheit, Innovation gefragt. Sie werden nichts im Wissenschaftsbetrieb, wenn sie nur repetieren, wenn sie nur wiedergeben, was bereits vor ihnen bereits wiedergegeben wurde. Das bloße Zitieren bringt gar nichts, man muss die Zitate zumindest in so interessanter, neuer Weise aneinanderreihen, dass das irgendeine Art von Mehrwert hat. Und auf längere Sicht dürfte klar sein, ich deute das alles einstweilen nur an, wir kommen darauf noch ausführlicher zu sprechen, auf längere Sicht dürfte klar sein, dass nur die Scientific Community als Ganze, die Community of Investigators, wie es so schön genannt wurde, als Ganze darüber befindet, ob ein bestimmtes Argument, ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte Wahrheit wissenschaftlichen Wert hat. Der einzelne Wissenschaftler, auch wenn er, was weiß ich, zum Beispiel zu Lebzeiten vielleicht der Präsident der Akademie der Wissenschaftler ist oder der Dekan einer Universität oder einer Fakultät oder was auch immer und damit natürlich eine gewisse Definitionsmacht hat darüber, was in seinem Bereich Wissen sein darf. Trotzdem ist der einzelne Wissenschaftler auf lange Sicht gesehen natürlich hinfällig. Es zählt der Wissenschaftsbetrieb. Und wie Sie wahrscheinlich aus der Geschichte wissen oder wie wir als moderne Menschen halt einigermaßen klar vor Augen haben, ist auch der Wissenschaftsbetrieb als Ganzer dann immer natürlich von weltgeschichtlichen Paradigmenwechseln, von Perspektivenwechseln und viel mehr geprägt. Das heißt, auch da kann natürlich ein Wissen, das temporär besonders wirkungsmächtig geworden ist, das besonders, von nahezu der Gesamtgesellschaft für wahr gehalten wurde, dann plötzlich einige Jahre später als völlig verfehlt oder eben falsch angesehen werden. Denken Sie, den Feminismus haben wir schon angesprochen, nicht? Also der Umstand, dass die männliche Weltsicht Jahrhunderte für selbstverständlich als wahr angenommen wurde. Das wurde gar nicht hinterfragt, man wusste diesbezüglich gar nicht, was da falsches Wissen sein sollte an dieser Geschichte. Heutzutage kommt uns das so engstirnig vor, dass wir uns das Gegenteil schon wieder nicht mehr vorstellen. Aber denken Sie an jüngere Beispiele, ich weiß nicht, die Atomkraft, nicht? Nutzung der Kernenergie. Bis vor 30 Jahren hier in Österreich wurde selbstverständlich angenommen, dass das gewinnbringend sei, wahres Wissen, nützliches Wissen für die Gesellschaft und vieles mehr. Seit der Ökologiebewegung denken wir diesbezüglich anders. Beliebige Beispiele ließen sich dafür finden. Eines dieser Beispiele liefert eben dieses sogenannte sowjetische Wissen, das ich das letzte Mal auch ein bisschen als proletarisches Wissen markiert habe, insofern, als eben diese berühmte Stelle in der Hegelschen Phänomenologie des Geistes von Marx dahingehend interpretiert wurde, dass sozusagen das, was bei Hegel sehr formal und sehr abstrakt als die Knechte dem Herrn gegenübergestellt wurde, nämlich als die Knechte, die die Welt bearbeiten und sich damit eben einen privilegierten Zugang zur Welt verschaffen und damit einen Durchblick auf Wissen, auf Wahrheit und vieles mehr, dass die von Marx eben als weltgeschichtlich das Proletariat interpretiert wurden. Und da, Sie kennen diese Geschichte vermutlich, da im deutschen Sprachraum oder in Deutschland ganz allgemein, auch im europäischen Raum, in Zentraleuropa, Westeuropa, diese von Marx vorhergesagte Revolution, bei Hegel angedachte, aber bei Marx dann doch wesentlich pragmatischer vorhergesagte Revolution ausgeblieben ist, hat sich der gute Marx sogar selbst am Ende seines Lebens nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Weltgegenden umgesehen und hat mittlerweile sehr bekannt einen Brief an eine russische Sozialrevolutionärin verfasst mit drei Entwürfen, in dem er die soziale Situation Russlands als möglichen Nährboden für diese sozialistische Revolution, die er in seiner Theorie angekündigt hat, bezeichnet hat. Bitte, das alleine hat selbstverständlich noch nicht dafür den Ausschlag gegeben, dass dort eine Revolution versucht wurde, aber es war doch sozusagen ein sehr denkenswertes Ereignis, insofern als ja eigentlich Marx von ganz anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen ausgegangen ist. Also, Sie kennen die berühmte Geschichte, sein zentrales Konzept hat sich natürlich an europäischen Gegebenheiten geformt. Seine Konzeption, die ja im Wesentlichen eigentlich eine, oder in denjenigen Teilen, wo es wirklich sozusagen was Wertvolles hergibt, eine ökonomische Konzeption ist, die sich mit dem, was er Kapitalismus genannt hat, auseinandersetzt. Und diese Konzeption hat natürlich sozusagen Gegebenheiten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien vor Augen gehabt. Also in Gesellschaften, die doch aus Marx Sicht relativ weit entwickelt sind, die bereits einige traditionelle Bindungen der Gesellschafter durchbrochen haben oder zerrissen haben, wie das so schön bei ihnen heißt. Nicht? Also wo eben zum Beispiel die Menschen größtenteils nicht mehr in Dorfgemeinschaften eingebunden, in eine agrarielle Lebensweise existieren, wo eben zum Beispiel so Dinge wie Industrialisierung relativ weit fortgeschritten ist, wo Urbanisierung relativ weit fortgeschritten ist, wo die Familiengröße doch deutlich geschrumpft ist, wo eben der unmittelbare Bezug zu Grund und Boden nicht mehr vorhanden ist und wo damit verbunden natürlich auch all diese Werte und Normen, mit denen es eine landwirtschaftliche Gesellschaft im Allgemeinen zu tun hat, nicht mehr in der Art und Weise gelten, wie das eben in einer vormodernen, noch nicht industrialisierten, noch nicht kapitalistischen Gesellschaft der Fall ist. Für eine solche relativ weit entwickelte Gesellschaft hat Marx sein Konzept geschrieben. In einer Gesellschaft, die ihm eigentlich genau genommen sehr wenig entsprochen hat, ist dieses Konzept dann umzusetzen versucht worden, nämlich in Russland. Nochmal der Hinweis, dass schon zwischen der Debatte, die da jetzt im Hinblick auf Wahrheitsdurchgriffe, auf privilegierte Problemzugänge, Problemperspektiven zwischen Hegel und Marx gelaufen ist, nochmal der Hinweis darauf, dass da bereits Unterschiede bestehen. Also es dürfte auch klar sein, dass sozusagen ein akademischer, wissenschaftlicher Betrieb auf eine ganz andere Art von Argumenten Wert legt oder sozusagen ganz andere Argumente gelten lässt, als Argumente gelten lässt, als zum Beispiel eine Diskussion, die in Zeitschriften oder Zeitungen abläuft und die dann doch immer wieder auch darauf schaut, dass Massenbewegungen initiiert werden, dass möglichst viele Leute erreicht werden. Also es dürfte klar sein, ein Wissenschaftler, der irgendein Argument vortragen vorzutragen hat, vorzubringen hat, richtet sich in erster Linie natürlich an seine Kollegen, die mit ähnlichen Dingen befasst sind. Und das sind meistens nicht viele. Und er richtet sich in einer Art und Weise an diese Kollegen, die doch, weitgehend frei von, was halt jetzt Formmitteln sein sollte, unter Anführungszeichen. Also das heißt von Polemiken, von Anprangerungen, von, einer gewissen Lautstärke, jetzt bildlich gesprochen, und viel mehr. Im journalistischen Kontext ist das Gegenteil wichtig. Nicht? Also da kommt es darauf an, dass man gewisse Dinge überzeichnet, dass man gewisse Dinge betont, dass man gewisse Gegenargumente zurückweist, und zwar auch mit zum Teil polemischen Mitteln oder mit Schlechtmachen des Gegners und viel mehr. Nicht? Ich will das jetzt gar nicht Marx unterstellen, ich möchte nur darauf hinweisen, was sozusagen in diesen beiden Handlungsbereichen für Kommunikationsmöglichkeiten herrschen. Und die sind verschieden. Insofern ist schon im deutschen Sprachraum natürlich die Diskussion um die Marx'schen Argumente anders zu stehen gekommen als die um diese doch weitgehend philosophischen, wissenschaftlichen des deutschen Idealismus. In Russland selbst ist dann die Sache gegenüber dem, was in Europa diskutiert worden ist, noch einmal anders zu stehen gekommen. Und da, um das ein bisschen zu beleuchten, möchte ich ein bisschen ausgreifen und den Wissenschaftsbetrieb oder ganz allgemein die gesellschaftliche Situation in Russland, damals in Russland, ein bisschen beleuchten. Die zeichnet sich schon dadurch aus, dass am Vorabend der proletarischen Revolution, also das heißt Wende 19. 20. Jahrhundert, doch 85% der Bevölkerung noch fest eingebunden in die sogenannte Dorfgemeinschaft gelebt haben. Keineswegs in der Stadt, keineswegs arbeitend in einer Industrie oder in Unternehmen, sondern eben traditionell am Land mit Großfamilie, mit relativ wenig Informationsaustausch über die Grenzen der Dorfgemeinschaft hinaus. Und viel mehr. All das, was sie sich sozusagen unter einer traditionellen bäuerlichen Gesellschaft vorstellen können. Mit einem entsprechend festgefügten religiösen Weltbild, das eher auf Bewahrung aus war, das sozusagen darauf geschaut hat, dass alles so bleibt, wie es ist und keineswegs daran interessiert gewesen ist, dass sich die Situation verändert. Und darüber hinaus auch einem, relativ konservativ organisierten Regierungssystem des ganzen Landes, sprich einer zaristischen Administration, die zwar einerseits doch immer wieder daran interessiert gewesen ist, westliche Ideen ins Land zu holen und das Land ein bisschen zu modernisieren, der es dann im Gegenzug aber sehr, sehr oft und sehr schnell dann auch gleich wieder zu schnell gegangen ist. Das heißt, das, was sie da ins Land geholt hat, dann auf der anderen Seite auch gleich wieder auszugrenzen versucht hat. Sie kennen vielleicht diese berühmte Geschichte mit Peter dem Großen, da gibt es eine Operette dazu, Zar und Zimmermann. Der gute Peter ist in seiner Jugend nach Europa gereist, um den Schiffbau zu erlernen. Er wollte ganz einfach sein Heer mit einer entsprechenden Armada, mit Schiffen ausrüsten. Hat im Zuge dessen europäische Gegebenheiten kennengelernt, hat im Zuge dessen auch die politische Organisation Europas kennengelernt und hat das dann zurückgekehrt nach Russland, versucht in seinem Land zumindest anzustoßen, entsprechende Entwicklungen, Modernisierungsentwicklungen ganz allgemein. Er hat zu diesem Berufe, Sie kennen die berühmte Geschichte, eine ganze Stadt aus dem Sumpf gestampft, nämlich St. Petersburg, die tatsächlich nach europäischem Vorbild, wenn Sie sich heute anschauen, ist das unübersehbar, also die ganze Innenstadtarchitektur ist selbstverständlich von Europäern entworfen worden, also eine Stadt nach europäischem Vorbild, das sozusagen das neue Regierungszentrum darstellen sollte und das eben den Kern der Modernisierung Russlands bilden sollte. Er hat zu diesem Beruf auch dort eine Akademie der Wissenschaften eingeführt. Im Jahr 1725 ist die eröffnet worden, die ja jetzt so ein Zerfall und Rauch, ich weise nur darauf hin, dass die erste Universität im russländischen Raum. Wenn es in der Luft knapp wird, dann schreien wir uns. Die erste Universität im russländischen Raum ist erst 30 Jahre später gegründet worden. Im europäischen Kontext war es umgekehrt der Fall. Und das beleuchtet sozusagen schon einen zentralen Punkt dieser Geschichte. In Europa sind die Universitäten zum Teil Jahrhunderte vor der ersten Akademie der Wissenschaften gegründet worden. Also in Europa hat es sozusagen zunächst eine Generalisierung der Schulen gegeben, die sich dann als Universität herausgebildet haben und haben damit dann aufgrund der vielfachen Wechselbeziehungen unter den Universitäten und vieles mehr dann einen Bedarf für eine übergeordnete Gesellschaft gebildet, die dann zum Beispiel als Royal Society, also diese berühmte Royal Society of Science, nicht, wie sie 1660, glaube ich, herum in London gegründet wurde, solche Organisationsformen hervorgebracht hat. In Russland war es genau umgekehrt. Da wurde zunächst sozusagen als Kopfgeburt eine Akademie der Wissenschaften geschaffen, für die es im Land, und das war das Auffällige dran, überhaupt erstens mal keine Wissenschaftler gegeben hat. Die mussten aus Europa geholt werden. Also Peter der Große hat nicht nur die Architekten und sonstigen Mitarbeiter an seinen Modernisierungsimpulsen aus Europa geholt, sondern er hat auch die entsprechenden Wissenschaftler geholt, um eben überhaupt da eine Akademie der Wissenschaften betreiben zu können. Und dem noch nicht genug, es hat auch eigentlich im Land selbst keine Nachfrage für das, was die Wissenschaftler da getan haben, gegeben, nämlich auch keine Studenten, die das lernen konnten, was an der Akademie der Wissenschaft erforscht wurde, zunächst einmal natürlich, und auch die Studenten sind diesbezüglich aus Europa geholt worden. Ganz einfach deswegen, weil im weitesten Sinn eine landwirtschaftlich organisierte Gesellschaft grundlegend keine Bedürfnisse hat, die in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich zu befriedigen wären oder zu lösen wären. Also keine Probleme kennt, die im weitesten Sinn wissenschaftlich zu lösen wären. Dürfte klar sein. Nicht? Also ich habe darauf hingewiesen, all das, was im landwirtschaftlichen traditionellen Kontext passiert, kommt eigentlich ganz gut mit dem aus, im Allgemeinen natürlich, kommt im Allgemeinen ganz gut mit dem aus, was in einer Dorfgemeinschaft selbst an Problemlösungen generiert werden kann. Erst modernere Gesellschaften, die dann vielleicht, ich weiß nicht, ob es so die Bodenschätze aussehen, die, und das habe ich ja auch bereits erwähnt, die dann zum Beispiel das Problem haben, dass sie größer werden, demografisch größer werden und vielleicht auch größere Territorien umfassen und die diesbezüglich dann administriert werden müssen. Erst solche Gesellschaften bekommen Probleme, die im weitesten Sinn wissenschaftlich zu lösen sind und deswegen ist es dann sinnvoll oder hat sich eben historisch in dem Zusammenhang die Notwendigkeit herausgebildet, sowas wie ein Wissenschaftsbetrieb auszubilden. In Russland war das Ganze insofern eine Kopfgeburt, als eben die maßgeblichen Leute, die dafür gesorgt haben, an Europa orientiert waren. Und von dort her dafür gesorgt haben, dass entsprechende Lösungen eingeführt werden. Da waren, wenn man es jetzt sehr platt und auf den Punkt bringend formulieren will, da waren die Lösungen vorher vorhanden als die Probleme. Ne?
So allgemeine Schulen oder so, ist in Russland erst trotzdem später, oder nicht so zahm sein kann, oder?
Bitte. Das, was ich jetzt so sehr kurz darstelle, ist natürlich sehr pauschalierend, das muss man dazu sagen. Selbstverständlich hat es natürlich jetzt in den städtischen Zentren, ganz besonders natürlich in Moskau, Kasan und einigen weiteren Städten bereits sowas wie auch relativ differenziertere Schulen gegeben. Aber verglichen mit der Vielfalt und mit dem System oder dem Betrieb, der bereits in Europa etabliert gewesen ist, nicht, kann man davon sprechen, dass da eigentlich keine Voraussetzungen geherrscht haben, um eben sowas wie ein Wissenschaftsbetrieb zu etablieren. Es ist dann relativ schnell gegangen. Ganz einfach deswegen, weil auch die Modernisierungen schnell dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel die Adeligen Aufstiegschancen gesehen haben, die dann ihrerseits wieder ein bestimmtes Bildungsniveau vorausgesetzt haben, und das haben sie sich dann eben in den entstehenden Universitäten oder in den entstehenden Einrichtungen geholt. Also es hat dann nicht lange gedauert, bis sich auch die ersten Russen selbst um eine Erziehung in diesem Wissenschaftsbetrieb bemüht haben, aber zunächst einmal sind die Leute aus Europa geholt worden. Aus Europa jemanden holen, der dann, naja, doch bis zu einem gewissen Grad irgendwo in einem Drehwinkel, also das heißt aus europäischer Sicht nicht unbedingt im Zentrum des intellektuellen Lebens forscht und lebt, ne? Das bedeutet selbstverständlich, dass man den mit gewissen Anreizen anlocken muss. Ne? Also niemand, kein etablierter Wissenschaftler geht ohne gewisse Anreize einfach so irgendwo in die Pampa, wo angeblich eine neue Stadt gebaut wird. St. Petersburg war ja damit noch nicht wirklich jetzt diese Großstadt vom Weltruf, wie sie heute ist. Die Leute mussten ganz einfach recht gut bezahlt werden. Diese frühen Wissenschaftler, also ich nenne ein paar Namen, die Sie vielleicht auch kennen, Daniel Bernoulli zum Beispiel, Mathematiker, ein Schweizer Mathematiker, Christian Goldbach, der mit der Goldbach-Vermutung und ähnliche Leute sind damals in Petersburg gewesen. Die haben natürlich sofort, also die sind sozusagen mit relativ hohen Löhnen und auch sonstigen Privilegien angelockt worden. Also die haben sofort eine recht schöne Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen, haben sämtliche Privilegien genossen, sind fast in den Rang eines Adeligen aufgestiegen und haben das natürlich auch sofort nach Europa zurückgemeldet. Also es gibt da einen Briefverkehr zum Beispiel von Bernoulli, wo er fast paradiesische Zustände für die Wissenschaft beschreibt. Nicht? Also so quasi all seinen Kollegen sagt, kommt doch nach Petersburg, also da lässt sich's leben, da lässt sich's Mathematik betreiben. Und bitte auch das auffällig in diesem Zusammenhang, es wurde tatsächlich zunächst relativ viel Theorie betrieben. Es gab, wie ich es gesagt habe, im Land selbst jetzt nicht unmittelbar die gravierenden Probleme, die irgendeine Wissenschaft zu lösen in der Lage gewesen wäre. Die Wissenschaftler, die da aus Europa nach St. Petersburg geholt wurden, haben zunächst einmal relative Handlungsentlastetheit vorgefunden. Die konnten sich tatsächlich auf theoretische Probleme stürzen. Die fast schon sprichwörtliche Vormacht der Mathematik im sowjetischen Raum, aber auch heute noch sind die Russen in der Mathematik federführend, ne, weltweit. Also diese doch sehr deutliche Hegemonie der russländischen Mathematik führt sich zum Teil noch auf diese Kopfgeburt der russländischen Wissenschaften zurück. Es wurde Geschichte betrieben, es wurde, naja, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Philosophie betrieben. Es wurden eine ganze Reihe von Wissenschaften betrieben, die zunächst einmal relativ wenig mit unmittelbarer Anwendbarkeit oder jetzt mit technischen Fortschritten ähnlich zu tun hatten. Ich weiß nicht, die Pavlovschen Hunde sind Ihnen sicher als eine der bekannteren Ergebnisse der russländischen Wissenschaft bekannt. Also auch die jetzt Psychologie, ganz allgemein, die jetzt nicht unbedingt im Hinblick auf was nicht technischen Fortschritt oder so eine große Rolle spielen. Diese Wellenzyklen vielleicht in der Ökonomie von Kondratjew, einem weiteren mathematisch orientierten Wissenschaftler. Die chemischen Suchen und von Kutlerow, wenn die jemand kennt. Ähnliche. Wir brauchen gar nicht ins Detail gehen, aber jedenfalls doch sehr deutlich ein Übergewicht im Hinblick auf theoretische Forschung. Und diesbezüglich auch eine, naja, in der Gesellschaft sich nach und nach etablierende Sonderstellung der Wissenschaftler. Die Wissenschaftler haben aufgrund ihrer guten Dienstmöglichkeiten, aufgrund aufgrund der sozialen Reputation, die sie gehabt haben im Land, fast den Rang von Adeligen gehabt. Sie sind so richtig in der Society gehandelt worden oder weitergegeben worden. Ne? Wissenschaftler zu sein im vorrevolutionären Russland, das war was. Diesbezüglich natürlich auch ein Anreiz für die Sprösslinge von Adeligen, sich jetzt nicht nur mehr im Militärdienst zu profilieren, sondern ihr Glück vielleicht auch in der Wissenschaft zu versuchen. Und damit entstehen dann nach und nach eine Reihe von Universitäten, eine Reihe von Einrichtungen höherer Bildung im ganzen Land, und es etabliert sich sowas wie ein Wissenschaftsbetrieb, der allerdings noch immer, und zwar bis zur Revolution, bis nach der Revolution, also bis nach 1917, bis Anfang der 20er Jahre, fundamental darauf angewiesen ist, dass die dort Tätigen sich zumindest an Europa orientieren. Sprich, entweder dort ein paar Semester studiert haben, also das heißt, es war sozusagen üblich, wenn man in Russland, in Moskau, in Petersburg oder sonst wo studieren wollte, dann musste man, oder wenn ein Studium absolvieren musste, wollte, dann musste man zumindest ein, zwei Semester irgendwo in Westeuropa studieren. Man musste selbstverständlich die europäischen Wissensstände, Forschungsstände, das State of the Art, was da an wissenschaftlichem Wissen gehandelt wurde in Europa oder prozessiert wurde, verhindern. Nicht? Also das, was maßgeblich war. Es gab nur die Orientierung an Europa. Im Land selbst wurde nach und nach dann dieses Wissen angewandt, aber zentraler Orientierungspunkt war Europa. Nicht? Insofern natürlich dann auch der Orientierungspunkt für die beginnenden Sozialwissenschaften. Ich habe es bereits angedeutet, Sozialwissenschaften haben immer sehr viel damit zu tun, dass ein Land größer wird, dass, was nicht, zum Beispiel ethnische Unterschiede bestehen, dass Administrationsnotwendigkeiten entstehen, dass da mal erhoben werden muss, was für Ethnien sind im Land vorhanden, wo wohnen mehr Leute, wo wohnen weniger, Bevölkerungsdichte, statistische Untersuchungen, was produzieren die, eine besonders wichtige Frage, nicht, für eine Wirtschaft, die gerade im Entstehen ist, also eine Volkswirtschaft. Der Zar und die Regierung, die zaristische Regierung, wollte natürlich wissen, was da in seinem Land überhaupt geleistet wird, nicht? Also was da an wirtschaftlichen Output zu haben ist, auch im Hinblick auf die Steuerungsmöglichkeiten. Nicht? Also man kann nur sozusagen Steuern festsetzen, wenn man weiß, was die Untergeber dann erwirtschaften. Na, und um das zu wissen, muss sowas wie ein statistischer Apparat oder ein sozialwissenschaftlicher Apparat im weitesten Sinn geschaffen werden, der auf der einen Seite beauftragt wird, im Land festzustellen, was Sache ist, auf der anderen Seite aber genötigt wird, sich in Europa an den neuesten Methodologien, an den neuesten Erhebungstechniken zu orientieren. Und damit natürlich auch an den Debatten, die in Europa gerade laufen. Und das dürfte klar sein, dass dann so, was weiß ich, ökonomisch-soziale Theorien wie das marxische Konzept natürlich nicht übersehen werden können. Insbesondere, wenn sie in Europa bereits für einiges Aufsehen sorgen. Und damit ist natürlich klar, dass nicht nur, aber auch und ganz besonders der Marxismus nach Russland geholt wurde und dort für entsprechende Diskussionen gesorgt. Ein Marxismus allerdings, der eben nicht für diese Gesellschaft entworfen worden ist. Das ist der entscheidende Punkt, nicht? Der eigentlich für eine ganz anders organisierte, entwickelte Gesellschaft geschaffen hat. Die Details jetzt dieser ganzen Revolutionsgeschichte erspare ich Ihnen. Ich möchte nur zentral auf diese Diskrepanz aufmerksam machen und auf den Umstand, dass eigentlich auch noch 1917, also zur Zeit dieser Revolution, die entsprechenden Strukturen, um eben diese Art des Wissens zu prozessieren, im Land nicht vorhanden sind. Eine ganze Reihe von, naja, Verwerfungen und Konflikten und sozialen Problemen hat dafür gesorgt, dass sich interessanterweise gerade dieses Konzept durchgesetzt hat und als Orientierung für diese Revolution verwendet wurde. Man muss also einen gewissen also aus heutiger Sicht vielleicht dazu sagen, dass da eine ganze Reihe von, naja, fast möchte man sagen, Zufälligkeiten auch am Werk waren. Warum gerade das? Ne? Teilweise auch sehr geschickten strategischen Spielchen und versuchen, die jeweilige Gegenseite auszuboten und vieles mehr. Also da war viel im Spiel, das können Sie, Sekunde, ne? Das können Sie im Detail nachlesen. Das erspare ich mir hier zu thematisieren. Für die breite Masse der Bevölkerung waren Dinge wichtig wie was halt, Versprechen wie Umverteilung der Produktion. Also jetzt auch nicht so abstrakt formuliert, selbstverständlich, wie ich das jetzt sage, sondern einfach das Versprechen, wenn wir dann an der Macht sind, bekommst du Grund und Boden und kannst dich selbst ernähren. Wenn wir an der Macht sind, dann gibt es diesen reichen Großgrundbesitzer nicht mehr, der verhindert, dass du dein Auskommen hast. Und vieles nicht. Nicht? Also solche sehr, sehr konkreten Versprechungen zusammen mit einer Situation, die natürlich vom Weltkrieg geprägt gewesen ist, zusammen mit einer Situation, in der bereits enorme soziale Konflikte geherrscht haben, weil eben bestimmte Teile des Landes einer rasanten Modernisierung, einer rasanten Industrialisierung unterworfen worden sind und andere Teile völlig zurückgeblieben sind oder von dieser Entwicklung überhaupt nichts mitbekommen haben und entsprechende Verwerfungen sich gebildet haben und vieles mehr. Ne? Also insgesamt, diese Zerrissenheit, diese explosive Lage am Vorabend der proletarischen Revolution hat eben dazu geführt, dass sich eigentlich ein Konzept, das mit der Situation selbst nichts zu tun hatte, das eigentlich auch zu Recht interpretiert wurde, und zwar massiv zu Recht interpretiert wurde, zur Leittheorie oder zur Orientierungstheorie dieser Revolution geworden ist, dann aber eigentlich erst im Nachfeld der Revolution diejenigen Möglichkeiten ausbilden hat müssen, die es benötigt hat, um selbst jetzt breitenwirksam kommuniziert zu werden. Erst nach 1917 haben die Bolschewiki mühselig und von vielen Rückschlägen begleitet dafür gesorgt, dass sich dieses proletarische Wissen, dieses marxische Weltbild auch über Schulen, auch über entsprechende Organisationen, Einrichtungen, über was nicht, Zeitschriften, Zeitungen und in den sonstigen Kommunikationsformen der Gesellschaft ausbreiten konnte. Ich komme gleich noch darauf zurück. Der Kollege wollte...
Hat sich schon aufgehört.
Sonst will das sein, wenn es da nachfragen. Wenn ich ein bisschen zu schnell... Ich mache es absichtlich ein bisschen pauschal, weil uns das jetzt keine Vorlesung über die... Etablierung der sowjetischen Wissensepisteme, sondern eher nur ein Fallbeispiel für das, was in unserem Zusammenhang Relevanz hat. Wenn ich aber trotzdem so schnell fortschreite, dann bitte um Nachfrage. Ja. Also nochmal. Oder vielleicht zur Beleuchtung nochmal die Situation der Wissensarbeiter im Lande. Am Vorabend der Revolution hat es nicht allzu viele, aber doch einige Wissenschaftler im Land gegeben, auch einige von internationaler Reputation, also die durchaus auch in Europa ihren Namen gehabt haben. Also Pavlov habe ich schon genannt, aber eine ganze Reihe von Leuten sind, was ein Bernatzki wird, oder ich weiß nicht, ich will gar nicht mit Namen zu sehr belassen. Die haben natürlich, weil sie an Europa orientiert gewesen sind und weil sie die europäischen Zustände recht gut gekannt haben, ihr eigenes Land als rückständig empfunden. Dürfte klar sein, nicht? Wenn man oft nach Europa reist und dort auch nur eigentlich in den Städten und in den besten Kreisen verkehrt, dann kommt einem die Situation im eigenen Land einmal grundsätzlich, aber dann vielleicht eine Situation, die vom landwirtschaftlicher Produktionsweise geprägt ist, besonders rückständig vor. Und die haben natürlich diesbezüglich jetzt Probleme gehabt mit ihrer eigenen Regierung, sprich die sind den Zaren und der zaristischen Regierung oppositionell gegenübergestanden. Das war so eine intellektuelle Schicht, die doch sehr deutlich was gegenzaristische Regierung gehabt hat, insbesondere in den Ausprägungen, wo sie dann immer wieder zu verschiedenen Zeiten gehörigen Konservatismus an den Tag gelegt hat. Also es ist ja bekannt, ich weiß nicht, Stichwort Rasputin oder ähnliche Geschichten, die enge Beziehung der Zaren zur russischen Orthodoxie und vieles mehr. Also die waren doch eher konservativ orientiert und haben die europäischen Ideen der Aufklärung immer wieder als große Bedrohung empfunden und haben diesbezüglich auch entsprechende Zensurmaßnahmen durchgeführt, haben zum Beispiel die Einfuhr von europäischen Büchern unterbunden und vieles mehr. Es ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant, sich vor Augen zu halten, dass der Begründer der Soziologie, so wird er oft genannt, ne? Oder Begründer des Positivismus, Auguste Comte, C-O-M-T-E, ich glaube, der Name sollte bekannt sein, dass dessen Bücher in Russland verboten gewesen sind und auch nicht eingeführt werden durften, die Marxischen Schriften aber sehr wohl eingeführt werden durften und auch in Russland selbst dann verbreitet wurden, also gedruckt wurden, wieder gedruckt wurden, übersetzt wurden und verschiedentlich gedruckt wurden. Also da ist interessant, was sozusagen die zaristische Regierung als Opposition oder als gefährlich wahrnehmen konnte und was nicht. Der Marx mit seinem kapitalistischen Konzept war möglicherweise für die zaristische Regierung so weit weg von den tatsächlichen Problemlagen der russländischen Gesellschaft, dass sie den gar nicht als sonderlich subversiv wahrgenommen haben, ne? Während Grund und andere verboten worden sind. Diese intellektuellen Kreise haben was gegen den Zarismus gehabt, haben aber, sofern sie, also im Großen und Ganzen, jetzt auch ihre Probleme mit dem Marxismus gehabt, insbesondere im Vorfeld der Revolution dann. Das waren Leute, die eigentlich jetzt mit der Unterteilung von Produktionsmittel, von dem, was sozusagen als kommunistische Idee in den Vordergrund gestellt wurde, nichts anfangen konnten. Und es gab 1917 diese berühmte Interimsregierung, ne, Kerensky, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, 1917, ist ja im Februar zunächst einmal eine bürgerliche Revolution durchgeführt wurde, im Zuge deren der Zar abdanken musste und erst im Oktober dann diese proletarische Regierung an die Macht gekommen, also die proletarische Revolution durchgeführt worden. In dieser Interimsregierung haben die Wissenschaftler sehr wohl ihre Kenntnisse eingebracht und haben sich da engagiert. Das war sozusagen das, wofür sie stehen konnten. Nur war das natürlich ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft, der als solcher nicht die Chance gehabt hat, die Massen zu mobilisieren. Weil sich die Wissenschaftler, jetzt bitte wieder grosso modo gesagt, nicht alle, aber doch sehr viele in dieser Interimsregierung engagiert haben und weil ihre Werte natürlich eher bürgerlich, eher demokratisch gewesen sind oder demokratisch orientiert gewesen sind, haben sie dann, nachdem die Bolschewiki im Oktober 1917 an die Macht gekommen sind, kein leichtes Dasein gehabt, um es gelinde zu sagen. Es dürfte klar sein, nicht? Also diejenigen, die da vorher zwar gegen den Zaren gewesen sind, aber dann doch nicht für den Marxismus oder für die Bolschewiken, die haben dann natürlich nach 1917 nicht unbedingt die angenehmsten Lebensbedingungen vorgefunden. Denen wurde 1918, beginnend 1918, gleich einmal pauschal sämtliche Titel aberkannt, sprich die Titel wurden vereinheitlicht, die ganzen Bezüge wurden vereinheitlicht und so weit reduziert, dass eben diese ganzen Privilegien sehr massiv und plötzlich weggefallen sind, die die Wissenschaftler unter den Zaren zur Verfügung gehabt haben und auch die ganzen Einrichtungen wurden nach und nach dann verstaatlicht und im Laufe der 20er Jahre dann auf sozialistischen, marxistischen Betrieb oder marxistisch-leninistischen Betrieb umgestellt. Das musste aber natürlich erst in die Wege geleitet werden. Und da ist es ganz interessant, dass, wenn man sich sozusagen diese Entwicklung genauer anschaut, dass die Bolschewiki zunächst einmal das Personal gar nicht gehabt haben, um ihre eigenen Lehren zu verbreiten. Der ganze Wissenschaftsbetrieb oder das, all das, was sozusagen bei Marx doch recht komplex und differenziert angedacht war, hat zunächst einmal keine Basis gefunden oder keine Kommunikationsmedien gefunden, um überhaupt verbreitet werden zu können. Zum Teil haben diese frühen Versuche jetzt mehr als die wenigen europäisch orientierten Intellektuellen, die eben den Marxismus in Russland da durchzusetzen geholfen haben, mehr als diese wenigen da mit diesen Lehren vertraut zu machen, haben zunächst einmal darin bestanden, dass die Leute wirklich die Schriften vorgelesen haben. Das waren Vorlesungen im klassischen Sinn des Wortes, nämlich da hat sich einer von hingestellt und hat den Arbeitern oder den Funktionären, den Auszubildenden, vorgelesen, worum es bei Marx gehen soll. Naja, man kann sich schon ungefähr vorstellen, jeder, der schon mal bei Marx reingerochen hat, so einfach sind diese Schriften nicht, dass sie sich sozusagen auf relativ ungebildete Arbeiterschaften da verbreiten müssen. Das heißt, es hat es natürlich gleich einmal vom Staat weg auch notwendig werden lassen, dass diese Dinge vereinheitlicht, systematisiert wurden. Erinnern Sie sich an die Ausführungen, die ich im Zusammenhang der christlichen Wissensepisteme hier vorgetragen habe. Ein durchaus ähnliches Bild. Das Wissen, das da eben aus Europa importiert worden ist, musste verändert werden, um es überhaupt als Wissen da zu etablieren, als relevantes Wissen zu etablieren. Es ging zunächst tatsächlich darum, dass die Marxischen Lehren zunächst einmal verbreitet werden. Dass das Volk mitkriegt, um was es da jetzt überhaupt geht in dieser neuen Gesellschaft, in dieser neuen Weltsicht. Also es ging explizit eigentlich nicht darum, ein neues Wissen vorzubringen, sondern es ging darum, Marx so genau wie möglich da jetzt zu verbreiten. Aber schon um das zu bewerkstelligen, war es notwendig, bis zu einem gewissen Grad dieses Wissen zu vereinfachen, zu systematisieren, es eben immer wieder in anderen Zusammenhängen vorzutragen, es zu aktualisieren, es im Hinblick auf die russländischen Gegebenheiten zu interpretieren oder zu reinterpretieren und vieles mehr. Also da dürfte bereits ersichtlich werden, was sich dann im sogenannten Stalinismus als sowjetische Wissensepisteme in einer Art und Weise etabliert hat, die eigentlich nichts mehr mit dem zu tun hatte, was Marx als ursprüngliches Anliegen zur Umgestaltung einer Gesellschaft vorgebracht hat. Da war niemand böse oder niemand mutwillig am Werk. Es war sozusagen eine Notwendigkeit, um Wissen überhaupt zu prozessieren. Und zwar um Wissen, das als solches für wahr gehalten wurde. Das gar nicht verändert werden sollte, das aber verändert wurde in dem Moment, wo es bereits verbreitet wurde. Das ist sozusagen der Hauptaspekt dieser ganzen Geschichte. Um Ihnen Beispiele diesbezüglich zu nennen. Ne? Das, es gibt da diese berühmte Geschichte mit einem Hauptwerk von Lenin, das sich Marxismus und Empiriokritizismus nennt. Davon haben Sie vielleicht schon einmal gehört, weil es zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in unseren Breiten für einiges Aufsehen und für Diskussionen gesorgt hat und doch, naja, relativ differenziertes philosophisches Wissen enthält. Das muss man schon dazu sagen. Ich meine, Lenin war eigentlich ein Staatsmann, ein Politiker. Und sozusagen in dieser Hinsicht, also vor dem Hintergrund, dass es sich da nicht um einen jetzt wirklich ausgebildeten Philosophen und auch nicht einen professionellen Philosophen gehandelt hat, sondern um einen Politiker, ist diese Sache nicht so undifferenziert. Also da handelt es sich schon um ein lesenswertes Werk, auch aus heutiger Sicht noch. Allerdings, Materialismus und Empiriokritizismus. Da geht es um diese schöne Frage, ja, für unseren Kontext durchaus relevant natürlich. Sie kennen die philosophische Debatte um die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ich habe das im Hinblick auf Kant kurz, ganz kurz gestreift, ganz kurz angesprochen. Und es geht sozusagen um die Debatte darüber, ob da draußen eine Wirklichkeit vorhanden ist, die unsere Sinne appliziert, also die sozusagen das, was wir wahrnehmen, als Impuls verursacht. Also ob eine ursächliche Wirklichkeit vorhanden ist, deren Erscheinungen wir dann als solche wahrnehmen, oder ob im Gegenzug das, was da draußen vermutet wird, nicht eigentlich nur in unserem Gehirn konstruiert wird. Und es hat auch in diesem Kontext, also diese Geschichte, diese Diskrepanz zwischen externer Wirtschaft, Wissenschaft, Realismus und interner Konstruktion, Idealismus, ist uralt. Das dürfte bekannt sein, also die Philosophiegeschichte lebt gerade von diesem Dualismus. Es hat auch in diesem Zusammenhang im Rahmen der marxistischen Diskussion Befürworter der einen Seite und Befürworter der anderen Seite gegeben, die allerdings sozusagen an der Umgestaltung der Gesellschaft im marxischen Sinne durchaus beide interessiert gewesen sind. Lenin hatte da so einen sehr berühmt gewordenen Kampfgenossen, Bogdanov, hat er geheißen, Alexander Bogdanov, der damals ein Werk vorgelegt hat, in dem er im Prinzip die marxischen Umgestaltungstheorien befürwortet und durchaus marxistisch eben auch für Umverteilung von Produktion und vieles mehr argumentiert, aber etwas, das bei Marx bereits angedacht ist, doch so weit interpretiert, dass Lenin da nicht mehr mit konnte, ganz einfach deswegen, weil er befunden hat, dass in dem aufgeheizten politischen Kontext, der da am Vorabend der Revolution geherrscht hat, diese Art von Differenzierung eigentlich jetzt nicht für eine Basis sorgt, auf der diese Revolution durchgeführt werden kann. Das sorgt eben eher für wissenschaftliche Debatten. Und da die Bolschewiki zu dieser Zeit, nicht nur die Bolschewiki, aber die ganzen sozialistisch eingestellten Denker und Intellektuellen in Russland zu dieser Zeit einer massiven Fraktionierung unterlegen sind, also da sich beständig irgendwelche Grüppchen abgespaltet haben, ging es für die an der Revolution Interessierten primär darum, das Grüppchen beisammen zu halten. Das heißt, Fraktionierungen zu vermeiden. Und in dieser Situation hat eben Lenin da innerhalb von 3 Monaten, was eine beachtliche Zeit ist, eine Schrift vorgelegt, die diese berühmte Wendung enthält, dass eben die Materie, die externe Realität, das Primäre sei. Das heißt, dasjenige, das vorausgesetzt wird. Und der Idealismus insofern eben ein Hirngespinst ist. Die Sinne werden sehr wohl eben von einer externen Materialität appliziert. Und die ist unhinterfragbar vorhanden. Die gibt es. Es gibt sowas wie Realität. Das darf nicht sozusagen, bis dorthin dürfen sich die Debatten nicht erstrecken, weil sonst die Sache eben keine Basis liefert, um eine politische Bewegung in Gang zu bringen. Das ist sehr verkürzt dargestellt, die Kernintention dieses Werks. Das natürlich aus heutiger wissenschaftlicher Sicht oder aus heutiger philosophischer Sicht sehr verflachend ist. Klar, ne? Also da wird sozusagen eine ganze philosophische Tradition ausgeblendet. Und so getan, wie wenn diese Fragen irrelevant wären. Aber Lenin ging es eben um was anderes. Das ist der entscheidende Punkt bei dieser Geschichte. Das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, sondern es ist eine Kontextualisierung dieses Werks von Lenin. Es gibt dann interessanterweise ein Vermächtnis, ein philosophisches Vermächtnis. Das sind diese berühmten philosophischen Hefte, die natürlich erst posthum dann veröffentlicht worden sind, und das auch erst in den 50er Jahren in der Sowjetunion, wo Lenin offensichtlich in Form von Tagebuchnotizen doch eine wesentlich differenziertere Überlegung zu dieser philosophischen Frage vorlegt. Also wo es offensichtlich doch Gedanken bei ihm gegeben hat, die jetzt mit dieser Platten-Realismus-Befürwortung, wie er sie in diesem Buch vorlegt, eigentlich nichts zu tun hat. Aber wie gesagt, diese philosophischen Hefte waren von ihm selbst natürlich nicht zur Publikation vorgesehen und haben auch dann im sowjetischen Kontext für einiges Aufregen gesorgt. Also das war zunächst mal, wurde veröffentlicht und war zunächst auch nur in einem sehr kleinen Preis zugänglich. Ist dann erst in weiteren Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht worden. Auch das ein Hinweis darauf, dass eben naja, bei all dem, was eben in bestimmten Kontexten für wahr gehalten wird, auf den entsprechenden Kontext zu achten ist. Diese Diskussion zwischen Bogdanow und Lenin, die war historisch sehr maßgeblich. Der gute Bogdanow ist dann in der Sowjetzeit auch als einer der Mitkämpfer von Lenin zunächst einmal mit einer politischen Position betraut worden, hat da zeitlang die Organisation der proletarischen Kultur verwaltet, also hat da eine eigene, so ein kleines Ministerium, ein Volkskommissariat und eine Einrichtung, die sich Proletkult genannt hat, zugesprochen bekommen, ist aber dann eben im Zuge der Stalinisierung der sowjetischen Wissensepisteme für nicht mehr opportun empfunden worden und hat dann, ich glaube, er ist sogar im Zuge dieser Säuberungen dann selbst über das Messer gesprungen. Aber das ist nur ein kleiner Ausblick auf das, was ich noch ausführen möchte. Die Etablierung dieses Wissens war eben darauf. Ja, bitte?
Ich wollte nur fragen, wenn es die anderen noch stört, ob man vielleicht Fenster aufmachen kann, wirklich,
ja.
Weil es ist so stetig.
Ja, ja, natürlich. Ich würde es jetzt beim Reden. Also ich kenne meine Luft. Ich werde halt versuchen, das verkehrt gerne zu überfüllen. Ich weiß jetzt, können auch hinten, falls das nicht zu sehr stört, dann aber. Wie sie. Ja, also nochmal zurück, nicht? Der Versuch, doch ein für die Bevölkerung neuartiges Wissen zu etablieren, das als das wahre Wissen, eben weil es proletarisches Wissen gewesen ist, im Sinne von Marx, angesehen wurde, für das es eben aber noch keine Verbreitungsstrukturen gegeben hat. Als Hinweis diesbezüglich die Akademie der Wissenschaften selbst, die dann nach 1918 natürlich sowjetische Akademie der Wissenschaften geheißen hat, ist bis zu einem gewissen Grad unter der Kontrolle der sogenannten Bourgeoisen, der bürgerlichen Wissenschaftler geblieben. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Etablierung der Sowjetmacht auch mit einer Industrialisierung, und zwar mit einer forcierten Industrialisierung des Landes verbunden gewesen ist. Ne? Denken Sie an die Situation Erster Weltkrieg, denken Sie an die Situation im Bürgerkrieg, der eben auch notwendig war, um da dieser Weltsicht überhaupt zum Durchbruch zu verhelfen und viel mehr. Und denken Sie an ein wirtschaftlich wirklich da niederliegendes Land, das nichts weniger dringend gebraucht hat als Fachkräfte, die eben in der Lage sind, so schnell wie möglich diese Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und in dieser Situation war man, auch wenn die ideologisch auf einem ganz anderen Dampf unterwegs gewesen sind, war man ganz einfach auf diese sogenannten bürgerlichen Intellektuellen, auf die bürgerlichen Wissenschaftler angewiesen. Das heißt, all die, die in irgendeiner Art und Weise brauchbares Wissen prozessiert haben oder erforscht haben, die konnten von den Bolschewiki nicht gleich entweder ins Ausland geschickt werden oder dann in die Lager verfrachtet werden. Obwohl sie ihnen politisch nicht opportun waren. Das waren im Prinzip diejenigen, die beständig queruliert haben. Das waren auch die, die intellektuell das Potenzial gehabt haben, zu querulieren oder zu kritisieren, die sich an die Medien gewandt haben und vieles mehr. Die natürlich dann auch von der Bevölkerung gehört wurden. Nichtsdestotrotz waren die Bolschewiki bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, die zu akzeptieren, und deren Festung sozusagen war eben diese Akademie der Wissenschaften, die als letzte Institution bis in die 30er Jahre hinein, bis 1934 nicht, wie soll man sagen, versozialisiert worden ist oder versowjetisiert worden ist. Da haben die bürgerlichen Wissenschaftler bis zuletzt so etwas wie eine Insel gehabt, in der sie doch relativ frei an europäischen Forschungsfortschritten orientiert arbeiten konnten. Sämtliche anderen Institutionen sind mit der Zeit sowjetisiert worden. Es gibt da auch das nur als Beispiel, dieses berühmte Institut der Roten Professur. Das war eine Lehrerausbildungsstätte, zum Teil auch eine Hochschullehrerausbildungsstätte, wo eben ganz einfach Nachwuchs, akademischer Nachwuchs für die Universitäten und für die Hochschulen des Landes gezüchtet wurde, wo ganz dezidiert Leute im Marxismus-Leninismus unterrichtet wurden, um eben im Land dann in den Universitäten des Landes, in den Hochschulen dieses Fach unterrichten zu können. Naja, der schöne Ausdruck, das hat wirklich so geheißen, Institut für Rote Professur. Rote Professur, also sozialistische Professur, war ganz dezidiert darauf ausgerichtet, eben dass damals als wahr angesehene Wissen, nämlich das des Marxismus-Leninismus, zu unterrichten und damit eben eine Weitergabemöglichkeit zu schaffen. Aus heutiger Sicht klingt es einigermaßen, skurril. Nicht? Also wenn man heute, ich weiß nicht, hier eine Universität gründen würde, die ganz explizit, ich weiß nicht, ein bestimmtes, sehr, sehr deutlich ideologisch gefärbtes Wissen unterrichten will, ja, wäre interessant, das, keine Ahnung, vielleicht ist die Zeit schon wieder reif dafür. Gelegentlich scheint es ja so. Ja. Aber es ging da, wie eben sehr ähnlich auch, zu Zeiten der Scholastik, nicht um Pluralität, um Vielfalt, wie es eben in den Wissenschaften gang und gäbe ist, oder in anderen Wissenschaftsbetrieben gang und gäbe ist, sondern es ging um die Etablierung einer bestimmten Wahrheit, eines bestimmten Wissens. Es braucht uns im Detail gar nicht so sehr interessieren, wie dieses Wissen jetzt ausgesehen hat. Es reicht, also Materialismus, nicht, und all das, was damit verbunden ist, ein gewisses Geschichtsbild, das auf eine Höherentwicklung eben hin zur kommunistischen Gesellschaft angelegt ist und vieles mehr. Interessant ist für uns, dass diese Art von Wissen eben von sich her, aus sich selbst heraus, so etwas wie einen Bereich relativer Eigenständigkeit geschaffen hat. Nämlich in dem Fall die gesamte Sowjetunion, in der es doch 70 Jahre lang relativ eigenständig prozessiert werden konnte. Nämlich unabhängig von dem Wissensarbeiten, wissenschaftlichen Wissensarbeiten im Rest der Welt. Das heißt, das 20. Jahrhundert ist bis zu einem gewissen Grad auch davon geprägt gewesen, dass eben sehr explizit und gewollt und bewusst zwei völlig unterschiedliche Wissensepistemen oder zwei unterschiedliche Wahrheiten ihren Raum gefunden haben. Naja, aus heutiger Sicht sagt man natürlich, na bitte, also was ist denn da wahr dran gewesen? Aber aus heutiger Sicht kann man natürlich genauso gut sagen, na bitte, was war an der männlichen Wissensepisteme wahr? Und doch hat sie jahrhundertelang geherrscht. Ja. Ein Beispiel noch, nur um diese Etablierungsform des sowjetischen Wissens noch ein bisschen zu beleuchten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Geschichte um den guten Lysenko kennt. Lysenko, Trofim Lysenko. Sagt, wie viel von Ihnen sagt das was? Ah, sehr gut. Ja, dann frage ich keine Ahnung nach. Das soll ich aufschreiben, aber das ist nicht so wichtig, der Name. Ich meine, gut, das ist historisch ganz interessant. Also, Thank you. wissenschaftshistorischen Zusammenhang ist der Name sehr vertraut, weil er eben, naja, so im Allgemeinen als Beispiel für eine verfehlte Wissenschaftsannahme gehandelt wird. Wir in unserem Kontext sagen schnell dazu, historisch verfehlt, weil eben in einem anderen Kontext als wahr angesehenes Wissen bestätigt wird. Dieser Lysenko war nichts anderes als ein experimentierfreudiger Landwirt zunächst einmal, der auf der Farm seines Vaters, also im landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters, Experimente unternommen hat, die darauf abgezielt haben, besseres Saatgut herzustellen. Und er ist dabei auf solche, zumindest im russländischen Klima nicht fernliegende Experimente gekommen, wie eben zum Beispiel das Saatgut unter Schnee zu verbergen und unter Schnee zu lagern und im Frühling dann als entsprechend frostgehärtetes Saatgut zu verwenden. Er war der Meinung aus seinen persönlichen Beobachtungen heraus, dass das abgehärtetes Saatgut ergibt. Dass man gleichsam dieses Saatgut, indem man es im Winter eingräbt im Schnee und es dem Frost aussetzt, dass man das so quasi abhärten könne. Was für eine entwicklungstheoretische Idee steckt da dahinter? Genau, also die Weitergabe von ontogenetisch erworbenen Eigenschaften. Das heißt, von Eigenschaften, die während der Lebenszeit eines Individuums erworben werden. Das Gegenteil dazu ist der Darwinismus, der davon ausgeht, dass genetisch verankerte Eigenschaften weitergegeben werden können. Na, unser Wissenschaftsbild beruht so ganz im Allgemeinen auf den Annahmen des Darwinismus. Es braucht sowas wie einer jahrtausendlangen Evolution, um eben Arten und Gattungen vorzubringen, wie wir sie heute kennen. Sie kennen diese Geschichte mit der Giraffe, nicht? Nach dem Lamarckismus, da heißt der Giraffe so lange, weil sich die Giraffe immer wieder so quasi nach dem Futter, nach den hochhängenden Ästen irgendwie gereckt hat und damit vielleicht so Dispositionen erworben hat, dass sich der Hals ein bisschen gedehnt hat und dieser Vorteil ist dann der nächsten Generation weitergegeben worden und die haben dann noch einen dickeren, längeren Hals bekommen und die haben sich wieder höheren Ästen und so ist der Hals der Giraffe innerhalb weniger Generationen entsprechend lang geworden. Im Darwinismus ist es umgekehrt, nicht? Da bereitet eine zufällige Mutation, die ein bestimmtes Individuum mit zu lange geratenem Hals hervorbringt, einen Überlebensvorteil, der dann, weil er eben ein Überlebensvorteil ist, weitergegeben wird. Da braucht es Jahrtausende dazu, dass der Hals der Giraffe lang wird. Beim Lamarckismus geht es angeblich oft einmal innerhalb weniger Generationen. Das heißt, der gute Lysenko, ohne bitte diese Theorie auch nur annähernd zu kennen, das war wirklich ein Landwirtssohn zunächst, ist davon ausgegangen, dass man das Saatgut im Winter eingraben könne und damit dann der nächsten Generationen an Samen, also an Pflanzen, irgendwie Überlebensvorteile gewähren könne. Naja, Sie brauchen nur an den sowjetischen Kontext einmal zu denken. Das war in etwa in den späten 20er Jahren, dass der Lysenko da seine Experimente vorgenommen hat. Und das war eine Zeit, in der, naja, der Sozialismus, wie ihn sich Stalin vorgestellt hat, noch immer nicht etabliert gewesen ist, obwohl die Revolution jetzt bereits sowas wie 10 Jahre in etwa her gewesen ist. Ne? Also wo noch immer größte soziale Probleme bestanden haben, wo die landwirtschaftliche Versorgung oder die Versorgung der Gesellschaft mit landwirtschaftlichen Produkten noch immer nicht gewährleistet gewesen ist, wo es noch immer darum gegangen ist, der Sowjetregierung, sprich dem neuen Wissen, Legitimation zu verschaffen. Nämlich vor den Augen der Bevölkerung zu zeigen, dass das jetzt wirklich das relevante Wissen ist. In diesem Zusammenhang hat es natürlich eine ganze Reihe von sogenannten bourgeoisen Wissenschaftlern gegeben, unter anderem einen sehr berühmten Botaniker namens Wawinow, der Name ist auch jetzt nicht so wichtig, der aber international auf der ganzen Welt damals bereits Forschungsstationen zum Sammeln von Pflanzensamen etabliert gehabt hat. Also der hat wirklich in Südamerika, auf den polynesischen Inseln, in Afrika und wo sonst auch überall solche Stationen eingerichtet gehabt, wo sie eben Pflanzensamen gesammelt haben und systematisch versucht haben herauszufinden, welche sich für welche Bedingungen besonders gut eignen. Dieses Institut oder die Überreste dieses Instituts gibt es noch immer. Das gibt es in St. Petersburg zum Bestaunen. Ist heute zum Teil ein Museum, ein Archiv, das man besuchen kann. Und beherbergt zum Beispiel die weltweit größte Samensammlung von Nona im russischen Kontext Kartoffeln. Ja, also nach wie vor die führende Kartoffelsammelstelle der Welt. Aber nichtsdestotrotz, das ist von Wawinow begründet worden, der sehr systematisch und sehr wissenschaftlich, und zwar im internationalen Sinne wissenschaftlich, an diese Frage der Verbesserung von Saatgut herangegangen ist. Ende der 20er Jahre, ganz besonders dann Anfang der 30er Jahre, ist es oft auch aufgrund der verschiedensten politischen Missstände im Land immer wieder zu Versorgungsschwierigkeiten gekommen. Anfang der 30er Jahre haben sie in der Sowjetunion eine verheerende Hungerskatastrophe gehabt, wo nach manchen Schätzungen bis zu 12 Millionen Leute, insbesondere in der Ukraine, verhungert sein sollen. Die Ukraine stellt sowas wie die Kornkammer des europäischen Teils von Russland dar. Das heißt, wenn nicht einmal dort zu bestimmten Zeiten gewisse, also hinreichend Ernte eingefahren werden kann und sinnvoll auf die Bevölkerung verteilt werden kann, dann hat eine Regierung Erklärungsbedarf. Das dürfte in jedem Kontext so sein und das dürfte in einem Kontext, in dem sich eine neue Regierung zu etablieren versucht, ganz besonders der Fall gewesen sein. Das dürfte klar sein, dass die mit enormen Unmutsäußerungen seitens ihrer Bevölkerung zu kämpfen hatten. In diesem Zusammenhang oder unter diesen Bedingungen hat sich die Regierung natürlich an ihre Wissenschaftler gewendet und hat dort einmal angefragt, bitte, was können wir tun, dass sich die Ernten da stabilisieren, dass wir regelmäßig gute Ernten einfahren und dass es nicht mehr beständig vom Klima abhängt, dass wir eben die Versorgung unserer Landwirtschaft gewährleisten. Und so Leute wie der Wawinow haben gesagt, naja, wir werden sofort entsprechend systematische Untersuchungen anwerfen und werden da natürlich ganz genau wissenschaftlich vorgehen und vieles mehr. Wir können aber, da wir eben wissen, bin ich überzeichnet das jetzt, das dürfte klar sein, ne? Wir können aber, da wir eben Wissenschaftler sind, eigentlich erst in 3, 4, 5 Jahren nach entsprechenden Testreihen, nach entsprechenden Experimenten, Untersuchungen und viel mehr für Ergebnisse garantieren. Eine Regierung, die jetzt handeln muss, und nicht in 5 Jahren, wird mit sowas nicht sonderlich viel anfangen können. Insbesondere eine Regierung, die auf allen anderen, so Regierungsschauplätzen, wenn man das so nennen will, auch zu kämpfen hat, weil sie eben keineswegs alles gefestigt dasteht. Ich erinnere mich im Zusammenhang auch daran, dass eben die Nachfolge von Lenin keineswegs gesichert gewesen ist. Lenin ist 1924 verstorben und hat dieses berühmte Testament hinterlassen, in dem er eben Stalin für keineswegs geeignet für seine Nachfolge erklärt. Man hat nicht gewusst, wer soll jetzt die Regierungsgeschäfte übernehmen, wer ist jetzt der neue Sowjetführer. 4 Jahre lang war eigentlich sowas wie eine Mehrpersonenregierung am Werk, in der sich Stalin dann auf Kommt entsprechender Strategien und Winkelzüge erst durchsetzen musste. Also wo es zeitlang gebraucht hat, bis der sogenannte Stalinismus als solcher etabliert werden konnte. Auch das wieder Vielzahl von Detailfaktoren, die wir hier nicht besprechen können. Jedenfalls, Anfang der 30er Jahre war natürlich eine Idee, die innerhalb eines einzigen Winters verspricht, dass Samen gezogen werden können, die abgehärtet sind und die dann vielleicht bessere Ergebnisse bringen, wesentlich brauchbarer, verkaufbarer, wenn man das so nennen will. Ne? Denken Sie an die Überschrift unserer Lehrveranstaltung, wahres Wissen, wahre Wissen, verkaufbarer. Als eben so eine wissenschaftliche Herangehensweise wie die von Wawilow und Kollegen. In dieser Situation sind die Ideen von diesem Lysenko gerade recht gekommen. Da haben natürlich, das war jetzt nicht nur die Idee des Abhärtens von Pflanzensamen im Spiel, da war eine ganze Reihe von weiteren Faktoren im Spiel. Eine, die besonders grotesk klingt, möchte ich auch kurz erwähnen, war die, dass die Landarbeiter aufgrund ihrer sozialen Situation, aufgrund ihrer beständigen Not, natürlich eine Bevölkerungsgruppe dargestellt hat, die beständig queruliert hat und die überdies in den langen Wintern, die eben in Russland und in der Sowjetunion geherrscht haben, relativ viel Zeit zum Querulieren gehabt haben. Die haben in den Wintermonaten nicht viel zu tun gehabt. Das Eingraben von Samen war eine Beschäftigungstherapie für Leute, die sonst queruliert haben. Das konnte man mit relativ einfachen Mitteln unter primitiven landwirtschaftlichen Bedingungen von oben her anordnen und im ganzen Land durchführen lassen. Man hat natürlich gewisse Systematiken entwickelt, wie das zu bewerkstelligen ist, wie die dann in entsprechenden Lagerhäusern gelagert werden müssen, diese Pflanzensamen und vieles mehr. Aber es war etwas, was die Bauern im Winter tun konnten. Und damit hat man sich gewissermaßen, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, aber doch, stillgestellt.
Wie das überhaupt? An sich hat das in diesem Saatgut weder geschadet noch irgendetwas.
Also es gibt da mittlerweile dann eben auch wissenschaftliche Tests zu dieser Geschichte und das Ganze, also es hat sich herausgestellt, dass das nicht einmal die Erfindung von Lysenko gewesen ist, das hat es bereits im 19. Jahrhundert auch in nordamerikanischen Kulturen gegeben, Versuche diesbezüglich. Vernalisation wird das in der Agrartechnologie genannt. Und soviel ich weiß, bitte, ich bin da kein Botaniker und keineswegs kompetent für diese Fragen, aber ich habe das nur nachgelesen. Bis heute gibt es Diskussionen darüber, ob das was bringt oder nicht. Es ist unter den damals herrschenden landwirtschaftlichen Bedingungen mit dem Risiko verbunden, dass wenn der Schnee schmilzt, also wenn es kurzzeitig zu warm wird, dass da das Saatgut einfach fault, ne? Also dass es zu feucht wird in dem Zusammenhang. Und das rückwirkend betrachtet hat gerade in der Situation in der Sowjetunion doch auch für sehr viele Ausfälle gesorgt. Aber die Ausfälle durften in dieser Situation dann nicht auf die Technologie geschoben werden, die mussten auf, was das ist, Sabotageakte und sowas geschoben werden oder damit begründet werden, mit der Notwendigkeit, das noch zu verfeinern und viel mehr. Also das war sozusagen ein ganzes Vehikel, das da angelaufen ist, ein riesiger Apparat, der dafür gesorgt hat, dass auf breiter Ebene ein bestimmtes landwirtschaftliches Wissen, ein bestimmtes Zuchtwissen, wenn man so nennen will, gehypt wurde. Und zwar wirklich im modernen Sinn des Wortes gehypt. Lysenko ist innerhalb von wenigen Jahren zu einem Superstar der sowjetischen Landwirtschaft aufgestiegen. Obwohl er keinerlei wissenschaftliche Ausbildung gehabt hat, nie eine Hochschule von innen gesehen hat. Das ist ganz interessant, also es ist nicht bekannt, ob das bewusst geschehen ist, propagandistisch geschehen ist oder ob das eher Zufall war, ihm gesellte sich dann ein marxistisch geschulter Kollege zur Seite, der gleichsam das ideologische, den ideologischen Background zu dieser Geschichte geliefert hat, der das Ganze dann eben auch so ein bisschen immer im Hinblick auf den Marxismus interpretiert hat, was der Lysenko getan hat. Und die beiden sind so als Gespann durch den ganzen Wissenschaftsbetrieb hindurch bis an seine Spitze vorgedrungen und haben äußerst nachhaltig dafür gesorgt, dass die im Westen bereits absolut etablierte Wissenschaft der Genetik in der Sowjetunion keinen Raum gefunden hat, nämlich bis 1965 keinen Raum gefunden hat. Die Genetik war eine bourgeoise, kapitalistische Wissenschaft des Klassenfeindes. Das war keine wahre Wissenschaft oder kein wahres Wissen im Sinne des Marxismus-Leninismus. Genetik war aus der Sicht der sowjetischen Wissensepisteme eine verfehlte Wissenschaftsdisziplin. Eine, die eben mit der Wahrheit nichts zu tun hatte. Lysenko, das Ganze hat natürlich so ein bisschen Eigendynamik entwickelt. Der wurde zunächst einmal gehypt, wurde als schnelle Lösung für die gravierenden Probleme im Lande angepriesen, wurde entsprechend herausgestellt, innerhalb kürzester Zeit mit entsprechenden, wie war es, ein Lenin-Orden hat er bekommen und ist natürlich zum Präsidenten der Akademie für Landwirtschaft in den Wissenschaften in der Sowjetunion gemacht worden und ähnliches. Also all das, was an höchsten Weihen in diesem System für Wissenschaftler bereitgestanden ist. Und in dem Moment, wo er natürlich so als Zentralfigur herausgestellt war, hat er natürlich auch die Definitionsmacht über alle sonstigen in seinem Umfeld prozessierten Wissensarten gehabt. Und hat dann natürlich dann sehr schnell dafür sorgen können, dass Wissenschaftler die Dinge erforschen, die seinen eigenen Ergebnissen oder die seine eigenen Ergebnisse rechtfertigen oder unterstützen, dass die in der Hierarchie entsprechend aufsteigen und dass im Gegenzug Wissenschaftler, die seinen Ergebnissen widersprechen könnten, keine Chance haben in dem Wissenschaftsbetrieb. Und da sage ich jetzt mal, ein bisschen provokant auch, das ist nicht spezifisch Sowjetisches. Das ist grundsätzlich immer so. Jeder Wissenschaftler ist selbstverständlich in dem Moment, wo er in der Lage ist zu bestimmen, was in seinem Bereich relevantes Wissen sein darf und sein soll, auch daran interessiert, Leute in sein Umfeld zu bekommen, die genau sein eigenes Wissen, also das, was er für wahr hält, auch für wahr halten. Da ist keine böswillige Absicht dahinter. Wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Wissen wahr ist und ein Wissen, das dem Wissen widerspricht, falsch ist, natürlich werde ich, wenn ich die Chance dazu habe, nur Leute anstellen oder Leuten Aufstiegsmöglichkeiten verschaffen, die dasselbe wahre Wissen, wie ich es eben als wahr anerkenne, vertreten. Und Leuten, die was anderes sagen, eben keine Aufstiegschancen. Bitte, unter Anführungszeichen gesehen, ne? Weil in einem, es dürfte klar sein, dass der Standpunkt, von dem aus ich auch diese Vorlesung halte, natürlich wie eines auf Dauer gestellt pluralisierten Wissenschaftsbetriebs ist. Und das heißt nichts anderes, als dass wir, moderne Wissenschaftler, die in einem solchen Betrieb tätig sind, die Pluralität, die Vielfalt, und das heißt nichts anderes als Meinungsvielfalt, so weit verinnerlicht haben, dass das bereits zum Eigenwert geworden ist. Also das heißt, aus meiner persönlichen Sicht, um jetzt mein Statement von vorher zu relativieren, um dann niemanden zu verschrecken, aus meiner Sicht ist es extrem wertvoll, wenn eine Pluralität an Wissen prozessiert werden kann. Und aus meiner Sicht ist es deswegen genau dann interessant, wenn jemand eine Weltsicht oder eine Meinung hat oder auch jetzt wissenschaftliche Kenntnisstände hat, die nicht unbedingt meinen hundertprozentig entsprechen. Ganz einfach deswegen, weil da eben die Pluralität im Vordergrund steht. Das dürfte klar sein. Moderner Wissenschaftsbetrieb, zumindest reflektiertere Wissenschaftler oder Philosophen, sollten sich im Klaren sein, dass es spannender ist, Leute um sich zu scharen, die einen befruchten können und die nicht immer nur Ja und Amen zu dem sagen, was man selber sagt. Aber das ist ein anderer Kontext. Das kann ich mir leisten, weil ich in einem anderen Wissenschaftsbetrieb tätig bin als zum Beispiel Lysenko. Zu seiner Zeit und in seinem historischen Kontext war das nicht angebracht, Leute um sich zu scharen, die was anderes sagen, als man selbst gesagt hat. Naja, und wenn da bestimmte Machtpositionen, naja, auch mit den entsprechenden institutionellen Mitteln ausgestattet werden und der ganze Apparat, der ganze politische Apparat, der ganze administrative Apparat darauf ausgelegt ist, solche Machtpositionen zu stabilisieren, wie es eben im Totalitarismus der Sowjetunion der Fall gewesen ist, ne? Dann dürfte klar sein, dass sich solche Bereiche sehr schnell in einer Art und Weise verfestigen und stabilisieren, die dann unter Umständen auch noch den dafür sorgen, dass der politische Kontext, in dem das entstanden ist, überlebt werden kann. Ich habe es vorher erwähnt, Lysenko ist eigentlich im Bett gestorben, also er hat nicht wie viele andere seiner Zeitgenossen, die er aus dem Wissenschaftsbetrieb ausgesondert hat, er hat nicht übers Messer springen müssen, er ist auch nie für seine Lehren irgendwie dann zur Rechenschaft gezogen worden, er ist nur 1965 in Pension geschickt worden. Was halt im sowjetischen Kontext Pension geheißen hat. 1965 ist aber für diejenigen unter Ihnen, die es wissen, eine Zeit gewesen, die bereits erstens den Stalinismus hinter sich gelassen hat und die bereits zum Zweiten die Zeit Chruschtschows hinter sich gelassen hat. Das heißt, der gute Lysenko hat aufgrund dieser Selbststabilisierung seines Wissens immerhin zwei sowjetische Machthaber überlebt. Er hat seine Machtposition so weit stabilisieren können, oder sie ist so weit stabilisiert worden, dass sie stabiler gewesen ist als derjenige politische Kontext, der zur ursprünglichen Ausbildung dieses Machtapparates geführt hat. Und das ist schon mal eine bedenkenswerte Geschichte, wenn die Problemlösung langlebiger sein kann, als derjenige Kontext, in dem ein bestimmtes Problem überhaupt bestanden hat. Zur Zeit Brezhnevs haben diejenigen Probleme, die der Lysenko da mit seinen seltsamen Experimenten zu lösen versucht hat, nicht mehr bestanden. Also wissenschaftliches Wissen, das eben da seine Möglichkeiten stattzufinden findet, kann, wenn diese Möglichkeiten entsprechend gegeben sind und entsprechend dann ausgebaut werden oder ausgebaut sind, durchaus über den Kontext hinauswachsen, über den es eigentlich geschafft hat. Wir werden dieses Phänomen vielleicht am Ende der Vorlesung dann auch im Hinblick auf den aktuellen Universitätsbetrieb ein bisschen durchdenken und vielleicht auch andiskutieren. Ja. Gibt es dazu Nachfragen, Einwände oder welche Anregungen? Wenn dem nicht so ist, dann lasse ich das als Schlusswort heute stehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.